Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 46. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Locals Podcast. Mein Name ist Florian Leibold. Ich bin Geschäftsführer des TSV Schwarzenbek und euer Podcast-Host. Heute haben wir zwei besondere Gäste vom DRK-Pflegeteam bei uns. Ellen Wiesner, stellvertretende Pflegedienstleitung und zuständig für das Qualitätsmanagement. Und Markus Hauf, den Pflegedienstleiter. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo. Danke.
Bevor wir uns in die Themen vertiefen, möchte ich euch ein wenig besser kennenlernen. Wir starten mit einem kleinen Icebreaker. Das machen wir eigentlich in jeder Folge. 10 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft einfach ganz schnell antworten, für welche Variante ihr euch entscheiden würdet. Also, los geht's. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Weder noch.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Strandurlaub.
Stadt.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Frühaufsteher.
Filmabend zu Hause oder im Kino?
Kino.
Stimmungsabhängig.
Kochen oder essen gehen?
Essen gehen.
Bekocht werden.
Sommer oder Winter?
Winter.
Kann mich nicht entscheiden.
Buch lesen oder Podcast hören?
Buch lesen.
Buch lesen.
Sport treiben oder Netflix Marathon?
Realität, Netflix, Wunsch, Sport treiben.
Es kommt drauf an, was läuft.
Hund oder Katze?
Katze.
Beides.
Schlager oder Rock?
Rock.
Auch Rock.
Okay, das waren 10 Fragen. Nicht alle eindeutig beantwortet, aber das spricht ja auch für euch. Danke für die Antworten. Bevor wir uns jetzt in die Tiefe begeben, könnt ihr euch beide ein bisschen vorstellen, so was zu euren persönlichen Hintergründen erzählen. Wir können ja gerne mal mit Markus anfangen. Wo bist du aufgewachsen und wie sieht so dein beruflicher Werdegang aus?
Aufgewachsen, ich bin viel umgezogen als Kind. In Kiel bin ich geboren, bin dann aber schon das größte Teil meines Lebens in Schwarzenbek und um Schwarzenbek herum gewesen. Mhm. Von Wietze zu Hohenhorn, Büchen, aber auch in Schwarzenbek direkt gewohnt. Bin dort auch die meiste Zeit meines Lebens zur Schule gegangen. Und dann bin ich nach meinem Schulabschluss in den Bundesfreiwilligendienst gefallen, ins Altenpflegeheim. Mhm. Und habe festgestellt, Pflegen ja, Pflegeheim nein, und habe dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger im Krankenhaus gemacht.
Okay, wie lange ist das her?
Upsi, 99 habe ich ausgelernt.
Okay, krass, dann hast du ja schon eine Menge Berufserfahrung, die du mitbringst, und auch in dem Bereich dann durchgängig geblieben?
Ja, erst bin ich nach der Ausbildung dann im Krankenhaus gewesen, im psychiatrischen Bereich für 9 Jahre, habe schon mehrfach nebenbei gearbeitet, sogar als Möbelpacker, aber meistens dann auch mal schon im Pflegedienst nebenbei gearbeitet, auf Minijob-Basis. Und dann habe ich beim ambulanten Pflegedienst als stellvertretende PDL angefangen, habe meine Fachweiterbildung gemacht. Und ein Jahr habe ich dann nach meiner Pflegedienstausbildung im stationären Bereich als Pflegedienstleitung gearbeitet. Mhm. Und dann bin ich zum DRK gekommen, 2013.
Okay, also jetzt schon über 10 Jahre beim DRK, auch hier in Schwarzenbek?
Hier in Schwarzenbek, genau.
Okay, ja, cool.
Und da als Stellvertretung begonnen und seit 5 Jahren dann bin ich Pflegedienstleitung.
Ja. Okay. Ellen, du bist jetzt die stellvertretende Pflegedienstleiterin und wie ist es denn dazu gekommen?
Also an und für sich muss ich sagen, wollte ich niemals im ambulanten Pflegedienst arbeiten. Ich habe das damals in der Ausbildung mal als Einsatz, als Praktikumseinsatz gehabt und fand das ganz schrecklich, weil man immer alleine unterwegs war. Genau, und ja, ich bin letzten Endes wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen.
Okay. Genau. Wie lange machst du das jetzt schon?
Auch seit 10 Jahren, über 10 Jahren. Ich bin kurz vor Markus in den ambulanten Pflegedienst ins DRK gekommen.
Ja.
Genau.
Und dein Werdegang vorm DRK, was hast du da gemacht? Wo kommst du her? Aus welcher Ecke Deutschlands?
Ich komme aus den 9 Bundesländern. Ich bin in Elbingerode im Harz groß geworden. Ja. Genau, habe da auch lange Zeit gelebt, habe dann mit der Ausbildung zur Krankenschwester da angefangen, in dem Mutterhaus, was wir da hatten. Und im Zuge der Wende bin ich dann ins Ruhrgebiet in die Perle Oberhausen gekommen. Mhm. Genau, da habe ich die Ausbildung zu Ende gemacht und bin dann über Hannover bin ich dann irgendwann in Wentorf gelandet, habe eine ganze Zeit in Rheinbeck im Adolfstift gearbeitet, habe da dann meinen Mann kennengelernt, vorher schon, und wir sind dann durch die Bundeswehr umgezogen. Dann habe ich eine lange Kinderpause gemacht und bin dann irgendwann durch das Drängen einer Kollegin, die wir jetzt gerade in den Ruhestand verabschiedet haben, bin ich dann doch letzten Endes beim DRK gelandet.
Das klingt ja erstmal super spannend. Beide eine lange Geschichte auch schon in dem Beruf. Was beschäftigt euch so neben der Arbeit? Habt ihr Hobbys? Bei Ellen sind es wahrscheinlich die Kinder.
Nein.
Oder sie waren es mal.
Genau, ja, also unsere Kinder sind schon erwachsen.
Ah, okay, ja.
Genau, also die letzte wohnt zwar noch bei uns zu Hause, ist aber jetzt auch demnächst flügge und zieht dann aus.
Ja.
Ja, ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, genau, bei mir. Und bin halt auch ganz gerne draußen in der Natur unterwegs.
Ja.
Lese ganz gerne, höre gerne Hörspiele,
ja.
Podcasts auch durchaus.
Schön.
Genau.
Und bei dir?
Ich versuche eigentlich meine Hobbys wiederzufinden. Also war immer gerne sportlich orientiert, habe viel, ist das falsche Wort, aber doch regelmäßig, ob es Fußball, Tennis oder Volleyball gespielt. Letzten Endes ist das aber alles eingeschlafen über die Jahre. Ich hatte ja schon gesagt, mit Nebenjob und die Pflege in Vollzeit zusätzlich.
Ja, ja.
War tatsächlich nicht mehr drinne und hoffe, dass sich das so langsam wieder reguliert. Die letzten 2 Jahre haben sich gebessert. Man hat wieder angefangen, ein bisschen was für sich zu tun,
ja,
im gesunden Rahmen. Also man hofft, nicht egoistisch zu sein, weil man will die Arbeit auch nicht aus den Augen verlieren und darf sie nicht aus den Augen verlieren. Aber man darf sich auch gesundheitlich einfach nicht vergessen. Und es waren schon sehr anstrengende Jahre in letzter Zeit.
Ja, das ist total richtig. Aber Sportvereine und Sportangebote gibt es in Schwarzenberg ja genug. Da wirst du schon das Richtige finden, wenn du da wieder richtig Lust drauf hast. Oder auch für sich, der Sachsenwaldlauf steht quasi vor der Tür, die Vorbereitung. Viele Leute laufen ja inzwischen auch ganz gerne. Auch das ist ja ein Event, wo man schön unter Leute kommt, wo das DRK, glaube ich, auch immer vertreten ist. Zumindest, also jetzt nicht in eurem Bereich, aber dann die Sanitäter, die dort mithelfen. Ja, vielen Dank für die Einblicke in euer Privatleben und eure Geschichte. Zumindest kurz einmal drüber gesprochen haben, das tue ich immer ganz gerne, um euch kennenzulernen, damit die Leute, die zuhören, auch so ein bisschen wissen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Das DRK ist vor allem in Schwarzenberg bekannt für den Ortsverein, für Suppenküchen, den Rettungsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, Blutspendeaktionen, aber auch ihr als Pflegedienst seid ein unverzichtbarer Teil des DRK und darüber möchten wir heute sprechen. Ja, lasst uns über eure Arbeit sprechen. Ellen, Markus, könnt ihr uns einen Überblick über die verschiedenen Dienstleistungen geben, die das Pflegeteam anbietet?
Ja, na klar können wir das machen. Wir haben den ganz klassischen Bereich, was man sich als ambulante Pflege vorstellt, Grund- und Behandlungspflege. Das ist der Kernpunkt Grundpflege. Heutzutage sagt man körperbezogene Pflege und Betreuungsleistung, die sich darum bemühen, dass derjenige, der Hilfe braucht, sie individuell bekommt. Das bedeutet in dem Fall, ich komme nicht hin oder wir gehen nicht hin und sagen so, wir haben das und das im Angebot, sondern man kommt zu einem Erstgespräch und versucht die Bedürfnisse herauszufinden und dann zu schauen, was würde dann die Pflegekasse, gibt es einen Pflegegrad, gibt es keinen Pflegegrad, sind die Kosten gedeckt, beziehungsweise sind die Dinge, die man im ersten Moment dachte, dass man sie braucht, auch tatsächlich pflegerisch das, was man braucht. Mhm. Oftmals unterscheidet sich das, dass unsere Kunden der Meinung sind, sie brauchen etwas und wir hinkommen und im Gespräch entwickelt sich ein ganz anderes Bedürfnis daraus. Das ist so,
ja, okay.
Grundpflege sehr individuell, sehr spezifisch und sollte immer mit Absprache funktionieren.
Ja, also da beratet ihr auch.
Genau. Mhm. Die Zeit dafür zu haben, ist das Kunststück an der Geschichte. Je besser man berät, desto besser kann die Versorgung im Hinterher auch stattfinden.
Ja.
Und der zweite Part, die Behandlungspflege, ist medizinischer Natur. Das bedeutet, der Arzt stellt eine Verordnung aus, so wie man das als Rezept kennt, ist auch rosa. Und die würden dann, ob es Kompressionsstrümpfe anziehen sind, Verbände, Wundversorgung, also alles, was medizinisch orientiert ist, würde dann über die Krankenkasse finanziell unterstützt werden. Das sind so 2 Kernbereiche,
ja,
der ambulanten Pflege.
Hast du noch was zu ergänzen, Ellie?
Ja, ich habe noch was ganz Wichtiges zu ergänzen. Wir haben nämlich 3 Kolleginnen, die palliative Betreuung machen. Das heißt, nennt sich spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das heißt, dass sie mit dem Netzwerk in Ratzeburg zusammenarbeiten und im Prinzip Menschen, die im Sterbeprozess sind oder aber die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben und Chemotherapie bekommen oder Bestrahlung bekommen oder sehr starke Schmerzen haben, die werden ganz engmaschig betreut von den Kolleginnen.
Genau. Ja, okay.
Und da arbeiten sie ganz eng mit den Palliativmedizinern zusammen, die wir hier auch vor Ort haben, mit Dr. Lehmann und Dr. Diekmann. Mhm. Und das ist schon ein echt wichtiger Aspekt bei uns, weil die Leute sich da auch ganz gut aufgehoben fühlen.
Wie unterstützt das DRK-Pflegeteam Familienangehörige, vielleicht auch gerade in solchen Fällen, vielleicht beratend oder auch gerade was so dann auch die mentale Gesundheit, psychisch, ist das sicherlich nicht einfach, auch für Angehörige? Hat das DRK da auch ein Angebot oder liegt das dann woanders?
Also es wird versucht, während der Versorgung die Leute schon zu unterstützen. Die Herausforderung dabei ist, finde ich, dass wir ganz viele Senioren zu Hause wohnen haben, die gar keine Angehörigen irgendwie in nächster Nähe haben. Mhm. Also das ist ja was bei mir zum Beispiel persönlich auch so ist. Meine Eltern und Schwiegereltern wohnen einfach viel zu weit weg. Und genauso ist es hier halt eben auch. Die Kinder wohnen dann in Hannover oder sonst wo und wir kommen dann zu den Eltern nach Hause. Ja. Von daher ist das manchmal schwierig, die Angehörigen mitzuberaten. Mhm. Wenn sie aber da sind, dann ist das oftmals so, dass sie sowieso mit vor Ort sind, sodass man dann auch mit den Angehörigen ins Gespräch gehen kann, ihnen zum Beispiel auch Sachen zeigen kann, wenn sie sich unsicher fühlen.
Ja.
Oder aber wir haben zum Beispiel auch ganz spezielle Beratungsgespräche mit dabei, wo wir ganz gezielt zu den Patienten nach Hause fahren. Gerade diejenigen, die sonst nicht pflegerisch von uns betreut werden, wo es wirklich nur die Angehörigen machen und wo man dann eben guckt, wie funktioniert es denn? Klappt das wirklich alles? Haben die Angehörigen Fragen? Fühlen die Leute sich selber gut versorgt? Mhm. Und das ist dann manchmal, muss man mit Fingerspitzengefühl arbeiten, damit die Leute sich nicht überwacht fühlen und trotzdem ihnen versuchen, so ein bisschen Unterstützung zu geben und Ratschläge zu geben.
Wenn jetzt jemand zuhört, der eventuell Bedarf hat oder auch gerade merkt, ach, das ist ein sympathisches Team, das kann ich mir gut vorstellen für meine Eltern, für meine Großeltern. Wo findet man Informationen zu den Leistungen, die ihr überhaupt anbietet?
Das Gemeine ist, jede Pflegekasse wird seinen Versicherten irgendwann ein Schreiben gegeben haben, wir unterstützen der Pflege, es gibt alles, sie können sich informieren. Die Älteren, unser Großteil unseres Klientel kann das aber gar nicht mehr oder beziehungsweise ist mit dem Internet noch nicht so vertraut. Das wird erst in den nächsten Generationen kommen, in den nächsten Jahren, auch wenn es teilweise zunimmt.
Ja.
Und die Angehörigen lesen es zwar im Internet, aber es ist manchmal gar nicht so verständlich, was bedeutet das für mich? Mhm. Was kann ich denn jetzt davon überhaupt in Anspruch nehmen? Wir können uns hinsetzen und sagen, ja, es gibt Pflegeunterstützungsleistung, Verhinderungspflege, Betreuungsleistung nach Paragraph 45b. Man kann mit Fachbegriffen um sich schmeißen, aber was bedeutet das? Und was bedeutet das in meinem individuellen Zuschnitt? Oder die Kinder haben oft Wünsche für ihre Eltern, die wollen den Teil aber gar nicht annehmen.
Mhm.
Und genau diese Schnittstelle, um das zu erreichen, ist es am besten, einen Pflegedienst anzurufen. Wir stehen gerne zur Verfügung, na klar. Dann ist wirklich dieses persönliche Gespräch das Beste, was man anbieten kann, um das rauszufinden, was nützt meinen Eltern das oder was nützt mir als älterer Mensch oder pflegebedürftiger Mensch, was nützt mir tatsächlich was mir das Leben im Alltag erleichtert.
Ja, also
unser Kernpunkt ist, wir versuchen zu unterstützen, dass jemand zu Hause bleibt. Ambulante Pflege soll die Lücke schließen zwischen, ich muss ins Pflegeheim, und ich kann nicht mehr alleine wohnen. Und wir wollen das einfach unterstützen, dass man so lange wie möglich zu Hause bleiben kann. Und in den meisten Fällen geht es auch. Das Pflegeheim ist nicht der erste Platz der Wahl, sondern eigentlich sogar erst die dritte, vierte Lösung.
Ja, das klingt doch sehr sympathisch. Ich glaube, alle alten Leute, gerade die jetzt zuhören, werden sehr beruhigt sein. Und sehr individuelle Lösung, die ihr da bietet und auch Beratung, das ist, glaube ich, für viele sehr interessant. Wolltest du noch was sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen.
Bestimmt, aber der Gedanke ist weg.
Okay.
Du hast ja nach einem ganz gezielten Ansprechpartner letzten Endes gefragt und ich denke mal, das ist dann schon für viele, sind wir telefonisch zu erreichen unter der 04151 5342. Dann landet man bei uns in der Geschäftsstelle.
Ja, ich packe die Telefonnummer und auch die Website des DRK-Pflegeteams Schwarzenbeck mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen und wenn ihr Bedarf habt, dann ruft doch die netten Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle mal an.
Oder schreibt eine E-Mail.
Oder schreibt eine E-Mail und dann werdet ihr zurückgerufen.
So ist der Plan.
Was man immer wieder hört, ist der Pflegekräftemangel in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa. Wie seid ihr aufgestellt? Wie sieht's aktuell aus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und seid ihr auf der Suche nach weiteren Kräften?
Ha, wir sind das DRK, wir haben überhaupt gar keine Probleme. Es ist alles da, was man braucht und im Überfluss.
Das klingt nach Ironie.
Treffer. Es ist tatsächlich überall so, es ist deutschlandweit, es ist in Schwarzenbek der Fall. Der Pflegenotstand, wie er dann so als Begriff beschrieben wird, ist tatsächlich bei den Menschen schon angekommen, bei den Pflegekräften, bei den Pflegediensten. Es gibt Auflistungen und nicht nur Statistiken, sondern letztes Jahr 2023 haben über 800 Pflegeeinrichtungen in Deutschland geschlossen. Hm. Und dann wird irgendjemand kommen und sagen, jo, es haben aber auch 700 wieder aufgemacht, so schlimm ist es nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ein großer Pflegedienst schließt mit 200 Klienten, die er versorgt, und drei Pflegedienste machen aus, die alle nur 30 Klienten versorgen, dann fehlen immer noch 110, die versorgt sind.
Ja.
Und das sind meistens die ländlichen Gebiete. Also das trifft auch uns. Auch wir mussten die Entscheidung treffen, dass wir nicht mehr ganz so weit rausfahren wie früher auf die Dörfer. Und das ist ein schmerzhafter Schritt einfach. Nicht, also im Schlimmsten für die, die in den Dörfern wohnen und nicht mehr versorgt sind.
Hm.
Aber selbst für die, die helfen wollen, und das behaupten wir von allen Pflegediensten. Für uns können wir das natürlich mit Gewissheit sagen, aber für die anderen legen wir zu 99,9% auch die Hand ins Feuer. Man will ja, aber die Gegebenheiten sind einfach schwer.
Also ihr unterstützt nicht nur in Schwarzenbek, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Wie weit geht das dann?
Also wir fahren Schwarzenbek und die dicht umliegenden Dörfer. Muss nicht alle aufzählen, oder?
Nein.
Also wer hier wohnt, weiß
sind das. Sind die den Zuhörern bekannt.
Dann fahren wir noch die Bundesstraße Richtung Wentorf und abliegend von der Bundesstraße nach links und rechts im dichteren Umfeld. Und Wentorf eben als versorgen wir auch komplett.
Okay.
Und im palliativen Bereich, den Ellen schon angesprochen hatte, da fahren wir über Geestacht, Lauenburg, Büchen, Schwarzenbek. Also sind wir dann mehr in den östlichen Bereich unterstützend, weil das Netzwerk Inventorf und Co. ganz gut aufgestellt ist.
Ja, okay. Das ist ja schon auf jeden Fall nochmal ein großes Einzugsgebiet, was ihr jetzt hier betreut. Ne, weil du eben sagtest, dass ihr nicht mehr die ganz entfernten Dörfer betreut. Ist auch die Frage, bis zu welchem Grad ist das noch eure Aufgabe? Mhm. Und ab wo gibt es dann vielleicht auch die nächsten Pflegedienste, die dann vor Ort sind, vielleicht sogar vom DRK, die tatsächlich dort die Arbeit machen können? Ich habe gelesen, dass ihr einen Praxisanleiter sucht. Das ist eine Position, die erstmal sehr spannend klingt. Könnt ihr uns mehr darüber erzählen, welche Rolle diese Position im Team spielt und welche Qualifikationen dafür erforderlich sind?
Um Praxisanleiter zu werden, muss man eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwester, Altenpfleger, Altenpflegerin haben, beziehungsweise jetzt neuer dann in der generalisierten Ausbildung den Abschluss haben.
Mhm.
Und dann macht man, wenn man eine gewisse Zeit in der Praxis gearbeitet hat, macht man dann nochmal eine Zusatzqualifikation für die Praxisanleiter.
Okay.
Genau. Und der Praxisanleiter ist insofern wichtig, gerade auch jetzt in Bezug auf die generalisierte Ausbildung, die ja ganz neu ist. Wir müssen vom Gesetzgeber her vorgegeben, müssen wir eine gewisse Anzahl an Stunden haben, die der Praxisanleiter extra für die Auszubildenden da ist, wo er sie anleitet, wo er ihnen theoretische Kenntnisse nochmal vermittelt, wo er guckt, wie sie das in der Praxis umsetzen können. Und von daher brauchen wir ganz dringend einen Praxisanleiter.
Der Praxisanleiter ist einzig für die Anleitung von Auszubildenden dann verantwortlich oder ist das so eine Mischposition, der auf der einen Seite pflegt und auf der anderen Seite aber auch noch anleitet?
Jein. Also der Praxisanleiter kommt auf die Größe des Dienstes drauf an. Also wenn man jetzt ein Pflegeheim hat, das groß genug ist, stellt er auch einen Praxisanleiter komplett als Vollzeitstelle frei. Das ist bei uns nicht gegeben. Was aber gegeben ist, und deswegen ist es für uns auch so wichtig, der Gesetzgeber hat nicht nur strenge Vorgaben gemacht, was Ellen schon angeführt hat, er hat aber hier in Schleswig-Holstein die Ausbildung refinanziert, wo also ambulante Pflegedienste früher nur Praktikanten hatten, können sie mittlerweile ausbilden.
Mhm.
Und zwar bei Neueinsteigern sogar zu 100% gegenfinanziert.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Luxus, den wir auch aufgegriffen haben. Wir haben zwei eigene Klienten, sag ich schon. Wir haben zwei eigene Mitarbeiter, die jetzt schon in die Ausbildung gegangen sind. Wir haben einen Ausbildungsplan, der bis ins Jahr 2026 reicht, weil wir einfach diesen Schritt des Gesetzgebers folgen wollen und sagen, Mensch, er gibt uns die Möglichkeit auszubilden, also wollen wir auch auszubilden, aber eben auch qualifiziert. Wir bilden auch einen eigenen Praxisanleiter aus, aber auf einem Bein kann man schlecht stehen, sondern man sollte tatsächlich sich da unterstützen. Es gibt Urlaubszeiten, es gibt Krankheitszeiten und diese Verantwortung, die zwar formell nur ein Praxisanleiter machen darf, ist uns zu wenig. Wir möchten die Kollegen, die wir dann dort in dem Bereich haben, eben auch leitungstechnisch unterstützen und im Team unterstützen. Und da haben wir große Fortschritte gemacht, aber die wollen wir eben beibehalten und nicht wieder zurückfallen.
Ja, okay. Also ihr sucht eine erfahrene Pflegekraft, um es so zu sagen, die den Teil des Praxisanleiters mit übernehmen kann. Oder muss da schon eine Ausbildung hinterstecken zum Praxisanleiter?
Genau.
Die muss schon vorhanden sein, die wollt ihr jetzt nicht noch übernehmen, sondern da im besten Fall bringt derjenige oder diejenige das schon mit.
Im besten Falle bringt derjenige das schon mit, ganz genau. Wer schon in der Ausbildung ist, wäre jetzt auch nicht das Thema. Durch Umzug oder durch andere Wechsel, die sich bedingt haben. Also auch daran haben wir Interesse. Wenn jemand aber sich mit dem Gedanken beschäftigt, dann soll sich vorstellen, jeder Bewerber ist willkommen. Und auch da muss man manchmal individuell sein. Also wir können nicht einfach nur Vorgaben geben, sondern wir wollen unsere zukünftigen Kollegen gerne kennenlernen. Das heißt ja nicht mehr Bewerbungsgespräch, sondern Kennenlerngespräch. Und dann merkt man, ob es zueinander passt oder nicht.
Okay, du sprichst sehr positiv auch von den Mitbewerbern, also mit den von den anderen Pflegediensten und bist dir da ja auch sehr sehr bewusst, dass die auch gute Arbeit machen und sicherlich auch alle nur das Beste wollen, so wie ihr als Pflegedienst vom DRK. Trotzdem würde ich gerne mal fragen, was euch denn auch als Arbeitgeber vielleicht unterscheidet von anderen Anbietern auf dem Markt. Also warum sollte auch jemand zu euch kommen, anstatt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber zum Beispiel in einen anderen mobilen Pflegedienst. Ein interessantes Projekt, das ihr plant, ist die Anschaffung eines Alterssimulationsanzuges. Seid ihr als DRK innovativ? Kann man das sagen?
Wir hoffen. Also viele Sachen haben wir schon begonnen, wie digitale Dokumentation, bevor der Gesetzgeber sie verlangt hat. Jetzt stehen die Bedingungen tatsächlich, dass es Pflicht wird. Da sind wir aber schon so weit vorne, was die Dokumentation unterstützt, dass wir mit Tablets arbeiten, mit mobilen Datenerfassungsgeräten. Die Telematik-Infrastruktur, ein Zauberwort, mit dem sich noch nicht alle auskennen. Mhm. Das ist sehr pflegespezifisch, dass die Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegediensten untereinander einfach besser wird. Versuchten wir nicht nur digital voranzugehen, wir versuchen einfach auch menschlich voranzugehen. Auch wenn nicht alles über große, vorgefertigte Prozesse aufgeschrieben und vordefiniert ist, versuchen wir mit den Mitarbeitern, wie vorhin erwähnt, individuell einfach persönlich abzusprechen, wie passt es am besten. Und manche Sachen kriegen wir hin, manche Sachen kriegen wir nicht hin. Und was an uns besonders ist, ist, wir sind echt. Das behauptet jeder von uns, von sich. Unsere größte Stärke ist, dass wir Fehler machen, beziehungsweise dass wir bereit sind, sie zuzugeben. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Ob das jetzt jemand ist, der nur im hauswirtschaftlichen Bereich arbeitet eben, oder ob wir als Leitungskräfte, man versucht, sich gleichwertig zu sehen und die ja einfach auch mal um Verzeihung zu bitten, beziehungsweise miteinander zu lachen, auch wenn mal was schiefgelaufen ist. Und das zeichnet uns aus. Das zeichnet uns auch im Umgang mit den Klienten, ihren Angehörigen. Und so kommt man eigentlich immer auf ein gutes Du und Du.
Also es klingt so, als würde man gerne bei euch arbeiten.
Das hoffen wir. Das musst du andere fragen.
Dann müssen wir nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen. Vielleicht dann mit den Mitarbeitern des DRK-Pflegeteams. Ich habe eben einmal angesprochen, dass ihr die Anschaffung eines Alterssimulationsanzuges plant. Was genau ist das eigentlich?
Man muss sich das so vorstellen, dass bei diesem Alterssimulationsanzug dargestellt wird oder man das am eigenen Leib nachspüren kann, wie es ist, im Alter nicht mehr alles so zu können, wie man es in jungen Jahren kann. Das heißt, man hat dann zum Beispiel eine Brille, die das Sehfeld einschränkt oder das Gesichtsfeld einschränkt. Man hat Kopfhörer, die einem einen Tinnitus vorspielen oder zeigen, dass man ganz schlecht hören kann. Mhm. Die Gelenke werden in ihren Bewegungen eingeschränkt. Man hat zum Beispiel Gewichte an den Füßen, sodass man die Beine nicht mehr richtig heben kann. Im Prinzip spürt man nach, wie es ist, nicht mehr richtig aus dem Stuhl aufstehen zu können oder nicht mehr richtig ins Bett zu können, die Knöpfe nicht mehr richtig zuknöpfen zu können. Alles das, was für alte Leute einfach total anstrengend ist und was einen als junger Mensch überhaupt gar nicht so bewusst ist.
Ja, spannend. Und genau. Das sollen die Pfleger und Pflegerinnen dann quasi selber mal ausprobieren und mal schauen, wie ist es eigentlich.
Genau, also der Hintergrundgedanke war der, dass wir zum Beispiel zum einen gerne damit auch in die Schulen gehen wollen, um den Schülern vor Ort mal zu zeigen, wie man ältere Leute auch unterstützen kann, auch mit welchen einfacheren Hilfsmitteln man das vielleicht auch machen kann. Und so, dass sie letzten Endes auch selber merken, dass die Unterstützung und Hilfe auch wirklich wichtig ist, um die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und zum anderen haben wir uns gedacht, wir möchten ganz gerne, dass unsere eigenen Mitarbeiter diesen Anzug dann auch anziehen, um dann selber auch mal zu erleben, wenn ich gerne möchte, dass Lieschen Müller so ins Bett einsteigt, ist das überhaupt machbar? Ja. Kann Lieschen Müller das eigentlich? Mhm. Oder kann ich ihr vielleicht mit dem einen oder anderen Handgriff dann vielleicht doch eher dabei helfen, dass unsere Mitarbeiter einfach mal so einen Perspektivwechsel haben und dann selber vielleicht auch auf die Ideen kommen, wie man manche Sachen besser gestalten kann oder einfacher machen kann.
Markus, du hast anfangs gesagt, dass du einen Bundesfreiwilligendienst damals gemacht hast. Ich selber war FSJler 2008, 2009, das war der letzte Jahrgang, der noch zur Bundeswehr hätte gehen müssen. Ich habe das noch als Zivildienstersatz damals gemacht. Heute gibt es ja keine Wehrpflicht mehr, das ist uns allen bekannt. Aber trotzdem braucht ihr ja weiterhin junge Menschen, die Lust haben, solche Berufe auszuüben, in solche Berufe reinzuschnuppern, einen Bundesfreiwilligendienst zum Beispiel zu machen oder auch ein freiwilliges soziales Jahr. Erzähl uns mal was über das BFD bei euch. Was für junge Menschen sprecht ihr damit an?
Also zu mir, ich habe den Zivildienst und den Wehrdienst verweigert damals. Das heißt, ich durfte 25 Monate dann in einem sozialen Bereich, in dem Fall Pflegeheim, arbeiten. Und heutzutage ist es natürlich, es gibt keine Wehrpflicht mehr, es gibt auch keine Pflicht mehr für ein soziales Jahr. Dafür eben Bundesfreiwilligendienst und freiwilliges soziales Jahr. Ja, wir decken ganz viel ab. Dafür natürlich der Ortsverein mit den Bereichen vom Essen auf Rädern, mit dem Bereich Verwaltung, Hilfe, Unterstützung, Transfers, Botengänge, Wege zum Arzt. Es kommen immer mal Projekte, die auch in der Verwaltung zu unterstützen. Da haben wir aktuell einen Bundesfreiwilligendienstleistenden, der total aufgeschlossen war, sehr kompetent und wo es schön war zu sehen, wie er da auch in den Aufgaben wächst und man nicht nur das Potenzial in ihm gesehen hat, sondern auch die Qualität sich dann auch gezeigt hat. Er verlässt uns jetzt leider dieses Jahr Sommer wieder.
Das war das Blöde bei dem BFD dann, ne?
Ja, andererseits kann man sich auch freuen, sie zu begleiten. Also es ist nicht der Erste, der bei uns war und die meisten haben tatsächlich wirklich dann auch einen Sprung gemacht, haben beruflich auch tatsächlich auch Erfolg, ne, weil ihre positive Einstellung zum Thema Arbeit beziehungsweise das Selbstverständnis von Zuverlässigkeit und Verpflichtung macht ihnen ja auch nur, spielt ihnen nur gute Karten zu im alltäglichen Leben beziehungsweise im eigenen Berufsleben. Ja. Und da könnten wir mehrere von aufzählen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch ganz wenige, die sich wirklich für die Pflege interessieren. Auch das besteht als Möglichkeit, im Bundesfreiwilligendienst oder sozialen Jahr tatsächlich im Pflegebereich reinzuschnuppern, eher begleitend, betreuend, aber auch tatsächlich auch schon mit Pflege unter Anleitung oder Aufsicht mit anzufangen. Man kann das auch alles drei miteinander koppeln, das ist sehr unterschiedlich. Der Pflegepart, wir würden es natürlich begrüßen. Der sucht auch noch händeringend. Das ist das Pflegeproblem wie immer. Für den Ortsverein, für die Geschäftsstelle, die wir da fahren, können wir nur sagen, dass wir die Unterstützung unheimlich genießen und dass das toll ist. Den Kleiderladen hatte ich noch vergessen. Da ist er also auch ganz aktiv tätig, hat selbstständige Arbeit auch mitunter, also kann auch eigenverantwortlich unterstützen. macht manchmal seine Tagespläne schon im Voraus selber, dass er weiß, was er tun muss, was nur noch mit kurzen Absprachen gemacht ist.
Ja.
Und das würden wir gerne so weiterführen.
Okay, also wenn sich da junge Leute angesprochen fühlen, meldet euch gerne bei den beiden. Wie gesagt, die ganzen Kontaktdaten und Informationen packe ich in die Shownotes. Wenn ich es richtig gelesen habe, bildet ihr ja auch aus. Ihr habt es vorhin auch erwähnt. Wie gestaltet sich die Ausbildung beim DRK für angehende Pflegekräfte? Gibt es spezielle Schwerpunkte oder Besonderheiten, die euer Ausbildungsprogramm auszeichnen?
Eher weniger. Also Ellen sagte vorhin schon, es ist eine generalisierte Pflegekraftausbildung. Das heißt, es gibt einen generalisierten Plan, wie der Name schon sagt. Er ist vorgegeben mit den Stundenanzahlen für die Blockeinsätze, mit den Stundenanzahlen in den Praxiseinsätzen, sogar wie viele Stunden und Wochen muss ich im Krankenhaus sein, in der ambulanten Pflege sein, in der Pädiatrie sein. Also das ist alles vorgegeben. Den Plan bekommt man meistens von den Schulen dann auch schon mit, damit das passt. Da kann wirklich nur jeder, der ein Praktikum anbietet, ob es jetzt das Krankenhaus ist für unsere Mitarbeiter oder wir für die Krankenhausmitarbeiter, die dann bei uns ihr Praktikum machen, da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss sich aufeinander einstellen. In erster Linie sind unsere Klienten, die stehen vorne an. So, und dann sorgen wir dafür, dass im Rahmen unserer Klientenversorgung, die müssen ja auch damit einverstanden sein, die Praktikanten mitfahren, Begleitung haben, dann auch Aufgaben ausarbeiten, selbstverständlich themenbezogen, nicht irgendwie, bei uns sind es keine wissenschaftlichen Themen, sondern sind pflegebezogen auf unsere Klienten, aber auch da mit dem Einverständnis derjenigen. Und das tut dann auch uns zugute, indem wir ganz einfach die Erfahrungswerte aus den Schulen bei uns reinnehmen. Vielleicht gibt es Dinge zu verbessern, Dinge, die wir noch nicht wussten, pflegewissenschaftlich, die neu sind. Genau.
Ja. Möchtest du was ergänzen?
Ich glaube, was für die Auszubildenden oder zumindest die Rückmeldung, die wir von den Auszubildenden bekommen haben, die schon bei uns waren, war, dass unser Team sehr offen ist den Auszubildenden gegenüber. Also wir haben das gar nicht, dass irgendjemand sagt, oh, ich habe keine Lust, irgendwen mitzunehmen. Von daher sind sie alle überall immer herzlich willkommen gewesen und das haben sie auch, ja, von daher sind sie alle immer herzlich willkommen gewesen und haben das auch sehr genossen.
Ja, das glaube ich. Das ist total wichtig, gerade wenn man noch so ein junger Mensch ist und in dieser Branche eine Ausbildung macht. Und dann ist natürlich auch Praxis alles, wenn man dann auch mitgenommen wird und mal über die Schulter schauen kann. Das ist total wichtig, um da auch dann die richtigen Eindrücke zu bekommen und auch wirklich was zu lernen.
Da ein Teil der Rückmeldung, da würde ich gerne noch einspringen, eben nicht nur über die Schulter gucken, sondern Vertrauen mitgeben. Also die Schüler sind nicht Schüler, ich sage jetzt schon Schüler, die Auszubildenden können ja auch tatsächlich in Absprache mit den Klienten auch selber die Versorgung übernehmen unter Aufsicht. Und dafür sind sie auch dankbar, weil nur das Zugucken oder wie man sagt, ne, einmal so die Besenkammer immer nur aufräumen und Ablage, nein, das ist es tatsächlich nicht, sondern bei uns lernen sie Pflege, so wie sie ja ihre Ausbildung auch begonnen haben.
Ja. Also, liebe Schwarzenberger, wir haben heute einen Einblick in die Arbeit des DRK-Pflegeteams erhalten, von den vielfältigen Dienstleistungen, die sie anbieten, über spannende Karrieremöglichkeiten, wie die Stelle als Praxisanleiter oder Praxisanleiterin, bis hin zu innovativen Projekten wie dem geplanten Alterssimulationsanzug. Das DRK-Pflegeteam zeigt sich als wichtiger Akteur in der Pflegebranche, der stets versucht, seine Dienste und Angebote zu verbessern und an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen sehr individuell anzupassen. Wir danken Ellen Wiesner und Markus Hauf für ihre Zeit und den spannenden Einblick. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Wir wünschen euch alles Gute bei der Suche nach weiteren motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch natürlich in eurem Geschäftsalltag. Alles Gute, Markus, für deine sportlichen Ziele und Ellen weiterhin bei deinen Hobbys.
Danke.
Schön, dass ihr da wart und bis bald.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Bis dann.